einen kleinen Applaus für Norbert Benninghaus.
Sehr, sehr nett von euch, dass ihr schon klatscht, bevor ich was sage. Ich nehme euch hier mal ein paar Sachen raus. Ich soll jetzt mal was zu mir sagen, ne? Also, ich bin Norbert Kemmesies, wohne in Wuppertal seit jetzt nun 8 Jahren und habe da eine Familie. Wir haben 3 Kinder mit meiner Frau zusammen, Andrea. Und wir lieben es zu sehen, wie Gott etwas tut in unserem Land. So, deshalb bin ich auch da in der Beratung tätig, weil ich merke, wie gut es tut, auch Kirchen zu helfen, zu unterstützen, weitere Schritte zu gehen. Das ist so auch mein Hauptanliegen und auch mein Hauptjob eigentlich, zu sehen, hey, wo stehen wir gerade und was sollten wir oder was können wir machen, damit wir weitergehen können und auch diese Stadt, diese Nation zu erreichen. Und genau, mein Thema ist heute für die Freiheit. Ich weiß nicht, ob ihr noch Braveheart kennt. Darf ich mal sehen, so Hände hoch, alle, die Braveheart kennen. Wer mag den Film? Auch mal Hände oben lassen. Wer mag den Film nicht? Dann müsst ihr leider gehen. Nein, ja, Spaß beiseite. Gute Frage, wie ich jetzt weitermache. Für die Freiheit, da geht es auch um Vergebung, da seid ihr in dieser Serie drin. Ich habe auch eine ganz kleine Serie, weil ich glaube ich in 4 oder 5 Wochen wieder da bin, habe ich den ersten Teil heute und den zweiten Teil dann. Okay, kommt damit klar? Gut, ne? Ich muss noch mal so höher machen hier. Ich merke, ich werde irgendwie auch älter. Also, ihr habt heute Sonntag, der 5. Oktober, es ist 11.28 Uhr. Und jetzt meine Frage an euch. Was habt ihr letzte Woche um diese Zeit gehört? Was war das Thema? Ich glaube, Johannes hat gepredigt oder so, ne? Johannes, weißt du noch, was du gemacht hast? Gott sei Dank. Vergebung, ja? Was hat dich da angesprochen? Was hast du gelernt? Was hast du da vielleicht auch umgesetzt? Und ich merke immer wieder, wir hören sehr, sehr viele Sachen. Die Frage ist immer, was machen wir von den Dingen, die wir hören? Du hast gerade gebetet, so, kann man eigentlich genug Predigten hören? Ich denke ja und ich denke nein, also sowohl als auch. Die Frage ist immer, was bringt mich das, was ich höre, zu irgendeiner Tat, zu irgendeinem Beweggrund, irgendwas auch zu verändern? Und ich muss euch sagen, ich bin Fan von Kleingruppen. Gruppen, wo man sich dann nochmal trifft und sagt so, hey, ganz platt gesagt, was hat das, was ich jetzt hier am Sonntag gehört habe, eigentlich mit meinem Alltag zu tun? Also bitte, was kann sich dadurch ändern oder was hat da vielleicht auch Gott zu mir gesprochen und hat das eine Auswirkung auf mein persönliches Leben? Wenn ich das mit Nein beantworte, ja, dann würde ich sagen, nette Zeit, die ihr hier miteinander verbringt. Wenn es aber mein Herz, mein Leben nicht verändert, schade eigentlich, oder? Nur mal so als Gedankengang. Also mal ganz platt gesagt, wie wird die Theorie, die wir hören, in die Praxis umgesetzt? Wie kriegen wir das tatsächlich in unseren Alltag übertragen? Und ich kenne auch viele Predigten, die super theologisch richtig gut und korrekt sind. Aber wenn sie mein Herz und mein Verhalten nicht anspricht oder dann keine Konsequenz daraus entsteht, dann ist das traurig, würde ich sagen. Okay? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich war auch Zivi, auch knapp vor 100 Jahren, damals in Schorndorf und bin dann, als ich da angefangen habe, habe ich gemerkt, so, okay, ich werde nicht in Süddeutschland bleiben, ich werde wieder nach Hamburg gehen. Und kam dann auch dann nach meinem Zivi in Hamburg an, habe dann Arbeit gefunden, konnte da arbeiten, das war super. Hatten eigentlich echt ein richtig cooles Team, bis auf diesen einen Kollegen. Den gibt es überall, ne? So ein Stinkstiefel, also ganz im Ernst, ich bin so ein netter Typ eigentlich, meine ich, also meistens zumindest. Wie kann man da etwas gegen mich haben? Und er hat die ganze Zeit immer überall nur negativ über mich geredet. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt, aber ich war in so einer Situation und denke so, boah, das kann doch nicht wahr sein. Und ich weiß nicht, wie und welche Muster du da verfällst, aber ich kenne das sehr gut von mir, wo ich denke so, oh, ja, du willst mal was sagen. Ne? Guck dich doch mal selber an. Was machst du eigentlich da? Und da merke ich immer wieder so, boah, ich komme da ganz schnell in so ein Thema, wo ich dann sage, Mann, Johannes. Also so cool war das jetzt nicht, oder? Keine Ahnung, also versteht ihr was? Und dann merkst du, wir hatten da so einen schönen Kaffeeraum, wo man so einen Kaffee holen konnte morgens. Also man ist um 7 hin oder viertel vor 7, weil um 7 die Arbeit gestartet ist. Und dann hast du noch einen Kaffee geholt. Und dann stehen ja da immer Leute. Und da fängt man ja an zu reden. Kennt das irgendjemand oder so? Oder redet ihr nicht miteinander? Oder trinkt ihr keinen Kaffee? Doch, ihr trinkt Kaffee, oder? Ja, ihr trinkt Kaffee. Und dann fängt man an plötzlich zu reden. Und dann sagt so, oh, weißt du was? Und hast du gehört? Und der Chef oder der Abteilungsleiter oder was auch immer sind dann so Themen, über die man da redet. Und auch bei mir, ich habe mir mal Kaffee getrunken und ich weiß auch, ich komme in diesen Raum rein und ich merke, wie Gott zu mir spricht, du wirst nicht über deinen Kollegen etwas Negatives sagen. Und ich so, okay, erste Sache verstanden, habe gedacht, okay, dann sage ich halt erstmal gar nichts. So, dann gehe ich nachher wieder raus, sitze in meinem Auto und merke so, okay, das scheint wohl nicht auszureichen. Dann sagte Gott zu mir so relativ klar, fang an, gut über ihn zu reden. Und da hatte ich ein bisschen Problem. Wenn du jemanden hast, der die ganze Zeit negativ über dich redest, was passiert denn so in deinem Kopf? Du denkst negativ über ihn, logischerweise. Und es nervt dich auch unglaublich, also mich nervt das sehr. Und ich habe gemerkt so, oh okay, wie gehe ich damit um? Und da gibt es nichts Positives. Oder? Und dann sagst du, warte mal, achte mal auf das, was er richtig gut macht. Und das, darüber redest du einfach. Und erstaunlicherweise habe ich tatsächlich einige Sachen gesehen, die er richtig gut gemacht hat. Wirklich. Also du denkst, boah, der ist wirklich gut, der ist richtig schnell gewesen. Ja, weil er ein bisschen schnell war, hat auch ein paar Fehler mit reingehauen, aber die Schnelligkeit hat wieder das auch ausgewotet. Also von daher war das schon auch so ein Punkt, wo ich merkte so, oh, okay. Aber ich merkte, wie schwer es mir fiel, positiv über ihn zu reden. Nächsten Morgen, ich komme in den Raum rein, der Kaffeeduft kommt mir ins Gesicht, in die Nase, ich trinke meinen Kaffee und dann fangen die anderen an zu quaken und ich fange an, oh, wisst ihr was, hey, der hat so cool das gemacht. Und habe einfach nur immer wieder positive Sachen gesagt. Das hat, ich würde sagen, 3 Wochen gedauert. Irgendwann kommt er zu mir und sagt so, Norbert, du musst mir das mal erklären. Ich rede eigentlich grundsätzlich nicht positiv über dich. Warum tust du das? Und so fing ein Gespräch an. Und so konnten wir reden und schlussendlich waren wir nachher die Kollegen, die am liebsten zusammengearbeitet haben. Leider hat er sich nicht bekehrt. Das wäre jetzt echt noch so die Krönung. Ne? Das ist immer so jetzt, oh, und dann hat er das. Nein, aber guck mal, ich stehe bis heute mit ihm immer wieder in Kontakt. Ja, er ist dann irgendwann in Rente gegangen, ich habe dann irgendwann bin Pastor geworden und so weiter. Und trotzdem hat er Gott etwas geschenkt, auch in diese komplette Abteilung, wo wir gemerkt haben, hey, das ist so viel wert, gut übereinander zu reden. Okay? Vielleicht kennst du solche Geschichten auch. Vielleicht ist das sogar auch schon genau der Punkt, wo du sagst so, okay, vielleicht probiere ich es mal anders aus mit meinem Kollegen. Können wir eigentlich aufhören mit der Predigt, aber wir wollen noch ein bisschen gucken, was so in Gottes Wort steht. Und ich habe normalerweise fange ich eigentlich mit was richtig Guten, Schönen an. Diesmal habe ich erstmal eine schlechte Nachricht. Soll aber im Laufe der Zeit besser werden. Also wir können schlechte Nachrichten auch in Gottes Wort finden. Meine erste Frage war, weißt du, was das Ziel des Teufels für dein Leben ist? Was ist der Plan, den der Teufel hat für dein Leben? Der, der gegen Gott steht. Nö, ich will einfach mal euch ins rhetorisch mal zum Nachdenken bringen. Eigentlich ganz relativ einfach, in Johannes steht das drin, er ist ein Dieb und will rauben, zerstören und morden. Also ganz platt gesagt, er will dich umbringen. Mit allem, was er hat, will er dein Leben zerstören. Kaputt machen. Und er hat eine ganz interessante Strategie und die benutzt er schon seit viele tausend Jahren. Können wir bei Adam und Eva auch schon nachlesen, ganz am Anfang der Bibel. Wolfgang, wo sind meine Schalen? Ah, Gott sei Dank. Bitte. Die Flipchart brauche ich später noch. Genau, die kriege ich noch. Ach, super, pass auf. Guck mal, ich habe euch was mitgebracht. Und zwar sind es nur Würmer. Aber die sollen etwas anderes symbolisieren. Und zwar eine Schlange. Und ihr dürft alle mal so eine Schlange nehmen. Ja, obwohl es Würmer sind, auch salzig. Sauer sind die. Salz. Wäre auch cool, ne? Eine neue, ganz neue Geschmackserlebnis. Und diese Schlange kam zu Eva und flüsterte ihr was ins Ohr. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ihr braucht ihn noch nicht essen, ne? Behaltet ihn mal. Wir müssen das. Oh, weia, dann braucht er nochmal eine neue. Wir haben genug dabei. Ja, ich habe versucht, das am Anfang zu sagen. Es war zu spät am Anfang, ja? Ich habe sogar meine richtige Schlange dabei. Ah, ausweiden. Wer liebt Schlangen eigentlich von euch? Wer mag so diese Dinger? Ich finde die schon sehr. Story. Wir waren in Österreich auf den Bergen und da war dann so ein See. Ein richtig schöner türkisfarbener See, herrlich, wirklich, das Wetter war turbomäßig und wir wollten alle gleich in den See reinspringen. Und plötzlich schwamm da so eine Schlange lang, die war so einen Meter lang und die Ladies sind da nicht ins Wasser gegangen. Warum auch immer, die ist auf die andere Seite des Ufers geschwommen, die ist weg gewesen. Ne? Lass mir doch den Spaß nicht von einer Schlange verderben. Aber die sind schon irgendwie merkwürdig und die kommen plötzlich und zischen dir da was ins Ohr. Und die Bibel sagt so, die Schlange sät Lügen in dein Kopf, in deine Gedanken. Hat Gott wirklich gesagt? Kannst du Gott wirklich vertrauen, dass er es gut mit dir meint? Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Kann es sein, dass Gott dir irgendwas vorenthält? Und kann das sein, dass das heute noch genauso ist wie damals? Dass irgendwelche Gedanken bei dir landen, irgend so ein Zisch kommt da und du merkst, irgendwas landet da. Gedanken kommen in meinen Kopf, wo Misstrauen gesät werden. Zwischen meinem Partner, zwischen meinen Kindern. In Bezug auf meine Finanzen, Gott will wirklich dein Versorger sein? Das soll er mal beweisen. In Freundschaften, bei Arbeitskollegen. Sie sagt so, hey, Gott meint es nicht gut mit dir. Hey, du kannst von dieser Frucht essen. Hey, und wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Das war der Start. Das Problem ist bloß, wenn solche Stimmen kommen, wenn solche Gedankengänge kommen, wie viel Glauben schenken wir ihnen? Und ich merke, wir schenken ihnen immer wieder Glauben. Da gibt es einen Mann, der hat dieses Land regiert und in ein Chaos gestürzt. Und der sagte, Wenn du dreimal eine Lüge erzählst, wird es zur Wahrheit. Und ich glaube, der hat recht. Wenn du von verschiedenen Seiten irgendwelche Informationen bekommst, ob das über Social Media oder sonst irgendwas ist, wird es plötzlich zu einer Wahrheit, aber was sagen denn die Fakten? Und ich merke, wem glauben wir da und was glauben wir da? Und wisst ihr was? Die Bibel spricht hier, wenn wir glauben, die Lüge glauben, dann sind wir auf dem Holzweg. Die Bibel nennt das sogar Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Und die Ursünde, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also was ist die Sünde? Wir können sein wie Gott. Du kannst Gott spielen. Du kannst Gott sein. Oder vielleicht noch einen Schritt weiter. Für was brauchst du Gott? Das ist eigentlich im Grunde, im Kern, die Sünde schlechthin. Dass wir denken, wir können es ohne Gott schaffen. Gott sei Dank geht es im Johannes weiter. Und ich lese da mal weiter. Johannes 10, 10 und weitere Verse. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber, das sagt jetzt Jesus hier, ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Also wenn ich das jetzt nochmal lese, ist, Herr Jesus ist gekommen, nicht um dir was zu nehmen, sondern Fülle zu schenken, das ganze Leben, Freiheit zu bringen. Gottes Plan ist es, dass du dich entfalten kannst, dass dein Leben lebenswert wird, dass du weißt, hey, ich habe hier etwas von Gott bekommen und das ist eine Bestimmung und das ist so viel größer als nur eine nette Zeit hier miteinander mit euch zu verbringen. Es geht darum, eine gute Beziehung zu unserem Gott zu haben. Eine gute Beziehung zu mir persönlich zu haben, zu mir. Weißt du, wirklich Menschen lieben wirst du erst dann, wenn du dich selbst lieben kannst. Und natürlich auch den Nächsten. Ne? Wisst ihr was, ich bin Freund davon, Sachen mal zu demonstrieren. In meiner Bibel steht, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten wird. Und manchmal hilft es mir, diese Schlange zu nehmen und zu sagen, hey, weißt du was, ich habe eigentlich es satt, von dir irgendwelche Lügen in meinen Kopf reinzubekommen, die ich dann irgendwie glaube und die eigentlich mein Leben nur schaden und mein Leben zerstören. Weißt du was, ich beiß dir jetzt einfach in Jesu Namen diesen Kopf ab. Ich will diese Stimme nicht hören und ich will aktiv diese Stimme nicht mehr vertrauen und glauben. Und ihr dürft jetzt mal ganz bewusst mal dies machen, ja? Wenn ihr irgendwann mal solche Schlangen kauft oder sowas in der Gummibärchen habt, dann beißt dem Gummibärchen mal den Kopf ab oder irgendwas. Erinner dich an diese Predigt hier, dass du sagst, ich will dieser Schlange, ich will dem Teufel nicht glauben, vertrauen. Beiß mal ab. Nicht schlurft, ja. War das jetzt der Kopf oder die Schlange? Kurze Pause. So, ich brauche zwei Freiwillige. Zwei mutige Freiwillige. Habt ihr sowas hier? Ja, es ist egal. Genau. Jawohl, einer. Haben wir noch einen? Zwei. Super. Okay. Gib mal einen mega Applaus. Jetzt kommt eine ganz, ganz schwierige Frage an euch beide. Es gibt zwei Rollen in meinem Stück, und zwar einmal den Sklaven und einmal den Herrn. Wer möchte was sein?
Ich mach den Knecht.
Du bist der Sklave, okay, super. Und du? Achso, du hast dann die andere Rolle.
Ja, mir bleibt nichts anderes übrig.
Also, ich habe für euch nämlich was vorbereitet. Damit wir den Begriff Sünde besser verstehen, muss man wissen, woher er kommt, oder? Und Sünde kommt eigentlich ursprünglich von Fritz Kohler.
Oh, echt?
Hast du gedacht? Ich muss hier ein bisschen was aufbauen. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Und zwar geht es darum. Das kommt aus dem Bogenschießen. Und das griechische Wort heißt Hamatita. Hamatita, kannst du merken? Das musst du gleich rufen. Und zwar, du bist jetzt unser Bogenschütze. Ich habe einen Bogen mitgebracht, aber in neuer Form von meinem Sohn, die... komm her. Du darfst dich jetzt mal hier hinterstellen. Da ist das Ziel. Das war es früher so beim Pfeil- und Bogenschießen, war es so, dass man... Noch nicht schießen. Nehmt euch in Acht. Du bist Bogenschütze, im Ernst? Oh, ich hätte einen richtigen Bogen mitbringen können. Oh. Du, mein Pastor in Hamburg, in der Elim, der ist auch Bogenschütze und der hat dann im Gottesdienst auch geschossen. Er hat auch getroffen, Gott sei Dank. Aber jetzt, das ist... Das Teil ist halb so wild. Der Begriff ist folgendes. Das Ziel war so weit weg, dass man nicht unbedingt sehen konnte, Mensch, wo steckt denn hier überhaupt der Pfeil dran? Deshalb hat man immer einen Sklaven hingestellt in der Nähe, logischerweise den Sklaven da ganz in der Nähe. Und der hat dann gesagt, so Hamatita, wenn er das gerufen hat, dann wusste man, oh, ist daneben gegangen. So, und jetzt darfst du mal schießen. Du hast, ich glaube, 6 Schuss frei. Naja, die waren halt so an der Seite, dass sie halt dann nicht erschossen wurden. Kam vielleicht auch vor, keine Ahnung. Ich habe damals noch nicht gelebt. Also, du darfst jetzt mal schießen. Oh, eieiei, der war nicht so. Jetzt musst du oben nachladen. Genau, oben nachladen geht hier. Der geht eigentlich weit. Der geht. Richtig, jawohl. Nochmal. Oh ja, bisschen höher. Genau, nachladen. Das ist auch ein bisschen gemein, ne? Oh ja, nochmal. Normalerweise fliegen die weiter. Oh ja, so kenne ich das doch hier. Ja, die Richtung ist perfekt. Eieiei. Das war auch ein bisschen irritierend, weil die ersten so abgesoffen sind hier. Aber vielen, vielen Dank für das Beispiel hier. Ihr dürft mal einen Mega-Applaus ernten. Genau, der Sklave, der darf jetzt hier mal die wieder aufladen. Sünde heißt Zielverfehlung. Heißt, ich komme nicht ans Ziel an. Ich bin auf dem falschen Weg, ich bin auf dem Holzweg. Und mir hilft immer solche Sachen zu sehen, damit ich sage, ach, warte mal, was bedeutet das denn? Wenn ich jetzt meine Bibel lese, ich hoffe, ich komme so ein bisschen besser auch mit klar, was das auch bedeutet. So. Der Plan Gottes greift in meinem Leben nicht. Ich blühe nicht auf. Meine Liebesbeziehung zu Gott bricht nicht durch. Er ist wirklich, also ist wirklich so das Gegenteil bei mir in Sicht. Und ich merke, boah, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und darum geht's. Treffe ich wieder neu ins Schwarze? Schaffe ich es, dass ich wieder das Schwarze treffe? Den wirklich, oh, der ist weg. Meine Zielscheibe ist weg. Egal, ich möchte wieder mit meinem Leben ins Schwarze treffen. Das soll den Kern treffen. Ich möchte nicht an meinem Leben vorbeilaufen. Und vielleicht vorweg noch die Frage ist, willst du überhaupt ins Schwarze treffen? Also ja, es gibt das. Ja. Ich kenne aber auch einige, wo sagen, boah, nee, ich habe, weiß ich nicht. Aber ich glaube, im Kern wollen wir eigentlich das Richtige tun. Wir wollen das Richtige tun. Wir wollen eigentlich auf dem richtigen Weg sein. Wenn man das nicht will, dann kann es auch sein, dass man merkt, ich habe hier ein ganz anderes Problem noch. Und zwar, was für ein Bild hast du von Gott? Was für ein Bild ist da in deinem Blickwinkel? Oder was siehst du dann, wenn du an Gott denkst? Und da kann es halt sehr gut auch sein, dass der Feind Gottes es geschafft hat, da Sachen zu sehen oder zu pflanzen, die ein so verschrobenes Bild von Gott geben. Und das Ding ist, das ist ein Riesenproblem, weil wenn ich Gott nicht vertraue, dann vertraue ich Gott ja nicht. Wie will ich dann ihm glauben, dass er es wirklich gut mit mir meint? Und die einzige Möglichkeit, die ich für mich selbst gefunden habe, zu sehen, hey, warte mal, wie kann ich da denn den Schalter umlegen? Wie kann ich denn Gott wieder neu vertrauen? Wie entsteht denn wieder Vertrauen? Wie kriegst du Lügen, die in deinem Leben ausgesprochen sind, auch aus deinem Leben wieder raus? Die Lügen, die plötzlich in deinem Leben zur Realität, zur Wahrheit geworden sind. Man nennt sowas auch Lebenslügen. Aber erstmal in Bezug auf Gott. Wenn du ein verschrobenes Bild von Gott, dem Vater, hast, wenn du ein verschrobenes Bild von Jesus hast und nicht sagen kannst, boah, der meint es wirklich gut mit mir, Junge, dann haben wir ein Problem. Weil dann kennst du Gott nicht. Und dann kennst du nur Lügen über ihn. Ich glaube, der Punkt ist es, Gott wieder neu kennenzulernen, ihm eine Chance zu geben, sich zu offenbaren in deinem Leben. Bei mir war es so, für mich war es ein entscheidender Punkt, mit der Liebe Gottes in Berührung zu kommen. Klingt jetzt so ganz nett oder so, aber es war wirklich so ein Punkt, wäre das nicht passiert, wäre ich heute nicht mehr da. Ich würde heute nicht leben. Ich habe viel von Gott gehört, ich habe viel über ihn gehört, ich habe auch viel Müll gehört, um das mal so zu sagen. Ich war Pastorensohn, ich habe sehr, sehr viel über Gott gewusst. Das hat aber nichts dazu beigetragen, dass ich Gott vertraut habe, dass ich eine Beziehung mit ihm eingegangen bin, dass ich gesagt habe, Gott, ich vertraue oder ich will dir vertrauen. Der Punkt war irgendwann so krass, dass ich gesagt habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dir begegnen. Ich brauche dich in real. Ich brauche dich anfassbar. Ich brauche dich spürbar. Ich will spüren, wer du bist. Nicht nur wissen. Ich möchte nicht nur verstehen, sondern ich möchte merken, dass du es wirklich gut meinst. Und als ich diese Einladung ausgesprochen habe, hat sich alles komplett verändert in meinem Leben. Erst dann habe ich gemerkt, so viel Schrott, was ich über Gott wusste, stimmt gar nicht. Für mich war so, hey, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das waren die Songs aus meiner Kinderstunde. Und ich habe gedacht, ja, ich muss echt aufpassen, weil Gott ja alles sieht. Ach, Kacke, der sieht ja alles. Meine Güte, was mache ich jetzt? Das hat mir Angst gemacht. Misstrauen gegen Gott. So, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wenn du jetzt sagst, okay, warte mal, ich möchte es lernen, weniger diesen Lügen zu glauben. Ich möchte aufhören, diesen Lügen zu glauben. Da hat die Bibel einen sehr interessanten Vers. In Epheser 7, 4, Vers 7 steht das, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und jetzt möchte ich euch gleich mal was kurz mal zeigen. Und zwar ein Bild von einem Topaz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe noch was mitgebracht. Da. Könnt ihr alle sehen? Da ist noch nichts drauf, aber ihr könnt das Bild sehen. So, guck mal. Raum heißt im Grunde Räumlichkeit, Topographie. Daher kommt dieses Topaz. Ein Topaz ist einfach im Grunde ein Gebiet, ja, oder ein, ja doch, man sagt Gebiet eigentlich dazu. Ich nehme das als Kreis und das ist hier dein Leben. Ja, das ist dein Leben. Und jetzt kommt so ein Gedanke hier in dein Leben rein, in deinen Kopf. Das ist hier so ein netter, kleiner, schwarzer Punkt. Könnt ihr den sehen? Interessant ist auch, wenn du auf einem weißen Blatt Papier einen schwarzen Punkt machst, ja, was, und man fragt so, was sieht er? Was sieht man immer? Man sieht den kleinen schwarzen Punkt, nicht das weiße Blatt Papier. Schon mal aufgefallen? Ja, ist irgendwie so rein menschlich, ne? Wir haben plötzlich hier so einen Gedanken, der kommt so, hey, Frage, meint es Gott wirklich gut mit dir? An sich erstmal nur eine ganz platte Frage. Das Problem ist bloß, wenn solche Gedanken kommen, wenn solche Lügen kommen, und ich nenne das jetzt mal auch ganz bewusst, Sünde reinkommt und ich vertraue oder ich glaube dem, hat das so ein bisschen die blöde Angewohnheit zu expandieren. Ja, das wird dann, ja stimmt, da ist was schlecht gelaufen bei mir in meinem Leben. Kann ich Gott wirklich 100% vertrauen? Und das ganze Ding halt ist halt so, dass so auch angelegt, dass das halt leider immer mehr expandiert. Und dann kommen immer mehr solche netten Gedanken rein, die immer weiter weg von der Wahrheit gehen. Und ihr wisst das auch, wenn ich euch das mal ein bisschen nochmal nahelege, ich ärgere mich erst über meinen Kollegen. Dann kommt irgendwann die Wut, wo du denkst, ey, das macht mich richtig wütend, richtig zornig. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon erlebt hat, ich kenne das auch. Dann setzt plötzlich eine Bitterkeit ein, wo du wirklich sagst, boah, das ist nicht mehr in Ordnung. Das Problem dabei ist, wir sind ja ganzheitlich zu sehen. Das ist jetzt nicht nur, was in unserem Kopf, in unserem Herzen oder sowas, in unserer Seele abgeht, sondern das strahlt ja immer mehr auch dann aus auf unseren ganzen Körper. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, damit Magenschmerzen, Herzrasen, keine Ahnung was. Ihr merkt, wir ticken nicht nur vom Denken her, sondern wir sind gesamtheitlich gesehen. Und das Bescheuerte ist, dass das einfach wuchert, wenn wir da nicht der Schlange den Kopf abbeißen, weil wir hier den Raum wieder für Gott freiräumen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Es fängt leider immer so klein an, aber es expandiert so krass. Ist meine große Frage, wie komme ich eigentlich aus dieser Nummer wieder raus? Also sagst du, ja, Vergebung, ne? Das ist das Thema hier. Wir vergeben, wir sprechen uns Vergebung aus, wir machen das. Total gut, richtig gut sogar. Die Frage ist bloß mal, meine Worte sind das eine, kommt mein Herz hinterher. Kennst du das, dass du sagst so, ich vergebe dir, aber innen drin ist irgendwie noch was sich echt da hemmt. Und du merkst so, boah, das ist irgendwie noch nicht so richtig aufgeräumt. Und da steht wirklich noch irgendwas dazwischen. Und ich merke, ja, Vergebung ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel. Und die Bibel spricht sogar davon, hey, wir sollen die Sünde töten. Oder die Sünde ist tot eigentlich in unserem Leben und hat eigentlich gar keine Autorität mehr über unserem Leben. Und im Grunde ist es das, dass wir das Angebot, was Jesus uns gegeben hat, annehmen. Dass wir sagen, hey, warte mal, was steht denn da in Römer 6? Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Das ist ein Machtanspruch in deinem Leben. Lass ich Dinge in meinem Leben zu, lass ich den Ärger, die Sorge, was auch immer, gebe ich dem Raum oder gebe ich dem keinen Raum? Oder wie kanalisiere ich auch dann meinen Ärger? Ich kenne das sehr oft, dass man das auch so unterdrücken muss. Da sagen sie, ja, du bist ja Christ, du darfst jetzt hier nicht ärgern oder das ist nicht christlich. Die Frage ist immer, wohin richten wir unseren Ärger? Meistens kriegt es meine Frau ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, oder Leute, die mir nahestehen. Und ich ärgere mich plötzlich über Leute, die mir gar nichts getan haben, also die ich liebe. Steht jetzt nicht in meinem Konzept drin, ne? Aber wisst ihr was? Nächstes Mal Psalm. Da ist einer der Schlüssel, wie wir mit Ärger umgehen sollen. Also David ist da ein Held da drin, der sagt so, hey, warte mal, Psalm, lest mal, ich würde sagen, bestimmt die Hälfte, ne? Sagen wir 50 Psalmen bestimmt, die so anfangen. Und die Feinde sind größer und erdrücken mich und machen mir das Leben schwer und ich will sterben, keine Ahnung. Und dann kommt irgendwann der Punkt so, aber du Gott doch bist größer. Und du wirst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde platzieren. Kennt ihr diese Psalmen? Der Typ fängt an, Gott anzuklagen oder seinen Stress bei ihm zu lagern, das rauszuschreien und zu brüllen. Und dann kommt irgendwann Gott da rein und sagt so, aber du Gott bist doch größer. Und das ist die Wahrheit. Gott ist größer. Wenn ich aber in meinem kleinen Kontext gerade nur unterwegs bin, habe ich ein Riesenproblem, oder? Dann zu sagen, Gott, du musst mich hier raushelfen. Ey, es ist echt zum Kotzen. Schreie ich jetzt hier meine ganzen Nachbarn an oder wen auch immer? Oder schreie ich dich, Gott, an, weil du kannst mit diesem Stress umgehen. Du kannst mit meinem Zorn und mit meinem Ärger und meiner Klage umgehen. Funktioniert wunderbar sogar. Probiert das mal. Einmal nur mal so ganz kurz. Ich gehe nochmal hier zurück. Was ich nochmal sagen will, ist auch noch eine zweite aktive Sache, die wir wirklich hier angehen können, ist, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben keine Macht oder ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Das heißt, wenn du Christ bist, brauchen wir das ja eigentlich gar nicht haben. Oder wir haben eine Möglichkeit, das hier rauszukehren, Raum zu schaffen, Raum wieder für Gott zu schaffen. Das Problem ist bloß, wenn du jetzt hier das einfach so raustrennst, ja, und nimmst jetzt hier eine Schere und schneidest hier das weg. Was haben wir denn da? Ein Loch. Leere. Das Problem ist, Leere ist wie ein Vakuum und es zieht wieder was an. Was wird es denn anziehen? Gedanken, die ich zulasse. Wisst ihr, was ich gelernt habe, ist, das Rausschmeißen ist das eine. Dann aber auch zu sagen, aktiv, was packe ich denn jetzt hier hin anstelle meiner Frustration, meiner Angst, meiner Sorge, was auch immer. Was stelle ich da hin? Weißt du, das Ziel von Jesus ist, dass wir frei werden und frei bleiben. Dafür ist er gestorben. Für all meine Zielverfehlungen. Für all meine Lieblosigkeit. Und hier kommt das Kreuz ins Spiel. Und dieses Kreuz bietet uns unfassbare Möglichkeiten. Zu sagen, warte mal, ich möchte hier all das, was hier schiefgelaufen ist, all meine Sünde eintauschen an diesem Kreuz. Und ich sage ganz bewusst eintauschen. Ich gebe das hier zum Kreuz. Und tausche das ein. Ich will hier nicht eine Leere haben, sondern ich möchte etwas von Gott bekommen, das hier wieder ausgefüllt wird. Wenn ich hier eine Leere lasse, wird die ganz schnell wieder eher nicht so gesund sein. Du gibst Gott deine Zielverfehlung, du gibst Gott deine Sünde, sagst du, hey, das ist echt kacke gelaufen. Wisst ihr, das Problem auch bei Vergebung oder na, sagen wir mal auch so, wenn dir, was ich so ein Kollege kommt und dann echt dich so mies behandelt, wer hat denn jetzt hier recht? Würdet ihr mir dir recht geben, dass der mich falsch behandelt? Okay, noch besser. Wie ist dein Name? Moni. Moni, du klaust mir mein Auto. So kennt man sie, ja. Interessant. So, sie hat mir das Auto geklaut. Das ist nicht gut, oder? Bin ich im Recht oder sie im Recht? Sie hat einen guten Grund gehabt. Super. Ich halte zu Moni hat bestimmt einen guten. Okay. Rein rechtlich, ist hier irgendwie ein deutscher Richter oder so. Wer würde mir Recht geben hier? Weißt du was, das Problem ist, Recht hat nicht Recht in Gottes Reich, sondern Vergebung heißt, ich gebe mein Recht auf. Das Bescheuerte ist, ich kann halt mir diesen Ärger, diese Wut und sagen, oh, du hast mir mein Auto geklaut, du hast das und das gemacht. Das loszulassen ist extrem anstrengend. Ich hatte so einen geilen Golf 3, weiß nicht, damals, vor 100 Jahren, Da fuhr man das, dann hatte ich so eine geile Anlage drin. Richtig cool und das war richtig schön laut. Also mein Ausbilder hatte damals gesagt, hey, wer solche Anlagen ins Auto baut, hey, wie lange sollen denn die Schweißnähte halten und so. Und das war so seine Sache. Ich habe das geliebt und ich steige morgens in mein Auto ein und will nach Hamburg fahren, will den Knopf drücken und denke so, was ist da so leer? Dann glaubt mir jemand, das ist das Radio, oder? Ne? So. Und dann war das in einer Zeit, wo sich eine ganze Reihe Leute bekehrt haben. Und wir hatten halt so einen riesen Drogen, wir waren damals der größte Drogenumschlagplatz in ganz Deutschland. Und unsere Gemeinde nicht, nein. Mein Dorf, wo ich gewohnt habe, meine Kleinstadt, kurz vor Hamburg. Und jetzt hat sich der Typ bekehrt, der mein Radio geklaut hat. Und dann sind wir nach Bad Gandersheim gefahren auf irgendein Konzert. Und der setzt sich in mein Auto rein und merkt so, oh, hier war ich schon mal. Wisst ihr, Sachen loslassen, zu sagen, okay, Gott, ist geklaut. Wie gehe ich da um? Ich habe Recht. Halte ich an diesem Recht fest. Das ist so krass, ja. Und auf der anderen Seite merke ich so, boah, hallo, wenn ich auf mein Recht bestehe, werde ich meine Freiheit verlieren. Ich finde das eins der härtesten Sachen, die wir, ich glaube, als Christen erleben, wenn uns Unrecht geschieht und wir das ertragen. Auf einer gewissen Art und Weise. Wenn ich meine Bibel lese, merke ich, hey, da stehen Sachen drin, wie es wird uns alles zum Besten dienen. Glaube ich das tatsächlich wirklich? Und ich merke, das fällt mir so schwer, oft in diesen Momenten das zu glauben und zu sagen, ja, es wird mir zum Besten dienen. Wisst ihr was, bei dieser Anlage oder bei diesem Auto habe ich gemerkt, boah, da war plötzlich viel mehr mein Herz dran, als es gut ist. Ich habe gesagt, Gott, eigentlich danke, dass du mir das geklaut hast. Ich habe dann wieder Kassetten genommen. Ging auch. Ich merke, da war ein Funken von Stolz bei mir in meinem Leben, wo ich merke, so, boah, vielleicht gar nicht so schlecht, dass er gestorben ist. Dass der geklaut wurde. Wisst ihr, wenn ich jetzt nochmal an dieses Kreuz denke und sage so, hey, ich will hier Sachen eintauschen. Und ich sage so, Gott, ich tausche jetzt diesen Frust hier ein und ich empfange von dir. Ich empfange von dir. Weißt du, und ich möchte mal ganz bewusst in Lügen mal reinsprechen, die kommen zu dir, sagen so, hey, du bist nicht genug. Du bist nicht schön. Du bist was auch immer. Ich weiß nicht, was in dein Leben oder über dein Leben ausgesprochen wurde. Du schaffst das doch so und so nie. Boah, du bist ja so dumm. Also als mir die Lehrer damals in der zweiten, in der ersten Klasse gesagt haben, nee, du bist eigentlich zu dumm. Ja, warum soll ich denn dann lernen? Pädagogisch wertvoll. Und Lügen einzutauschen gegen Wahrheit Gottes. Wir sagen, Gott, was ist denn deine Wahrheit hier in dem? Was sagst du denn über mein Leben? Du bist wertvoll, du bist geliebt. Ich bin für dich gestorben. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Du bist wunderschön. Sachen einzutauschen und wirklich zu sagen, hey, Krankheit, hey, ich will, möchte Heilung von dir anfangen. Hey, wenn Sünde da ist, Vergebung. Hey, wenn Scham da ist, ja, hey, da soll Ehre reinkommen. Wenn der Ablehnung ist, soll Annahme reinkommen. Wenn Angst da ist, boah, wie soll ich meine Rechnung bezahlen? Oder was für Ängste auch immer. Soll Gottes Sicherheit da reinkommen. Seid ihr irgendwie mit mir? Aktiv eintauschen, wirklich zu sagen, hey Gott, ich gebe dir das und ich möchte von dir das empfangen. Wisst ihr, wir sind nicht dafür designt, dass wir das hier selber tragen. Wir sind dafür nicht designed. Das wird uns auf kurz oder lang komplett ausfüllen und tot und kaputt machen. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die bitter geworden sind, die wirklich durch und durch bitter sind. Egal, was man sagt, das ist alles Kacke. Kennt ihr solche Leute? Und alles, was sie sagen, ist irgendwie pieksig und giftig und du merkst so, boah, man hat überhaupt gar keinen Bock auf solche Leute. Wenn wir das nicht aufräumen, haben wir echt ein Problem in unserem Leben. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Für die Freiheit ist Jesus gekommen, damit wir Freiheit leben und merken, boah, hier passiert was. Ich werde beim nächsten Mal ein bisschen auch noch über den Jakobus reden, weil wir brauchen einander, um mit Zielverfehlungen sauber umzugehen, richtig umzugehen. Aber es ist das nächste Mal dran, okay? Ich glaube, heute möchte ich den Punkt setzen, hey, weißt du was? Wir haben Jesus, der für uns gekommen ist, damit wir ein Leben in Freiheit und Fülle haben und nicht in Angst und in Streit und in Zerwürfnissen, sondern dass wir wirklich merken, hey, Gottes Friede lebt in unserem Herzen. Der ist größer als alles, was uns gegen uns stehen kann. Amen. Hey, wollen wir beten? Wollen wir die Lobpreise nochmal hier bitten, dass sie uns dabei helfen? Ich bin Freund davon, auf Predigten zu reagieren. Wird jetzt gar nicht komisch, einfach nur, was mir jetzt gerade so vorschwebt, ist, der ein oder andere hat bestimmt irgendwelche Points, wo er sagt, so, warte mal, da hat Gott irgendwas heute Morgen in mein Leben gesprochen. Und ich möchte dich bitten, dass du dann nicht alleine bleibst, sondern dass du jemanden, der suchst, mit dem du am besten direkt nach dem Gottesdienst redest. Das nicht auf die lange Bank schiebst, sondern relativ zeitnah jemanden suchst, mit dem du genau über diese Themen redest. Und ich möchte euch jetzt nochmal bitten, dass ihr alle mal die Augen zumacht, dass wir wirklich so eine private Atmosphäre haben, dass wir wirklich sagen, so, hey, hier zwischen dir und Gott und mir, darfst du einmal ganz kurz ein Zeichen geben. Ich möchte einfach für euch beten, dass ihr das, was ihr euch jetzt vornehmt, auch umsetzt. Okay? Hey, wenn dich das betrifft, mach nochmal alle die Augen zu, dann einmal ganz kurz die Hand hochheben, dass ich dich sehe. Da möchte ich ganz gerne für dich beten. Danke, danke, danke. Ja, danke. Jesus, das ist mein Gebet, dass wir nicht bei dem Hören bleiben, sondern in die Tat kommen. Jesus, wir beten, Herr, dass du jeden Einzelnen, der sich jetzt gerade gemeldet hat oder der sich hätte melden sollen, dass du wirklich den Mut gibst, Herr, dass sich jemanden zu suchen und über diese Sachen zu reden. Jesus, wir glauben, dass du Dinge veränderst, dass du Dinge in unserem Leben tauscht, die wir nicht tauschen können. Jesus, aber wir legen dir unseren Frust, wir legen unseren Ärger, wir legen unsere Angst dir hin und wir bitten dich, dass du da eingreifst, dass du Veränderung schenkst. Jesus, wir wollen Freiheit, in Freiheit leben. Wir wollen wirklich nicht Lügen mehr glauben, die der Teufel uns in unseren Kopf reingegeben hat oder irgendwelche Menschen über unser Leben ausgesprochen haben. Wir beten, dass deine göttliche Wahrheit in unserem Leben zunimmt, in Jesu Namen. Amen. Und ich habe noch eine zweite wichtige Frage. Vielleicht bist du auf der Suche nach dieser Freiheit. Aber du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Und du bist jetzt hier vielleicht das erste Mal oder ein paar Mal schon da gewesen. Ich kenne euch ja noch gar nicht. Aber weißt du was? Ich möchte jedes Mal eigentlich die Möglichkeit geben, mit diesem Jesus zu starten. Zu sagen, hey, Norbert, wenn das stimmt, was du sagst, dann möchte ich das erleben, dann möchte ich das sehen, ich möchte das für mein Leben in Anspruch nehmen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, persönlich kennenlernen, ich möchte nicht nur von ihm gehört haben, sondern ich möchte ihn spüren, ich möchte ihn sehen. Wisst ihr, das Schöne dabei ist, dieser Jesus ist hier. Und er hält seine Hand auf und sagt so, hey, ich bin hier. Und wenn du möchtest, wenn du mit mir gehen möchtest, wenn du mit Jesus gehen möchtest, brauchst du bloß seine Hand ergreifen. Und das ist wie in jeder Beziehung, man lernt sich kennen, indem man anfängt, miteinander zu reden. Reden mit Gott ist, wir beten. Und wir werden gleich ein Gebet gemeinsam sprechen, als ganze Gemeinde. Das habe ich hier mit auf Folie gebracht, das werden wir gleich zusammen beten. Und ich lade dich ein, hey, wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich möchte mit Jesus starten oder vielleicht wieder starten, vielleicht bin ich lange mit Jesus nicht wirklich unterwegs gewesen, ja, da möchte ich dich einladen, auch jetzt gleich mal deine Hand zu heben, wenn alle Augen wieder nochmal zu sind. Ihr dürft nochmal die Augen zumachen, dass das wirklich so ein göttlicher Moment einfach ist. Wenn euch das betrifft, hey, dann sagst du, hey, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte mit Jesus gehen, ich möchte ihn einladen, dass er in mein Leben kommt, hey, dann darfst du dich einmal ganz kurz melden und sagen, hier bin ich. Genau, alle Augen sind zu. Prima, dann lass uns gemeinsam beten. Jawohl, ihr dürft die Augen wieder aufmachen, damit ihr auch was lesen könnt. Und wir beten das gemeinsam, okay? Ist das in Ordnung für euch? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Ihr betet mit, ja? Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Wir wollen noch Gott preisen.